Führung und andere Katastrophen. Ein Podcast zum Reflektieren, Mitdenken, Nachdenken und Schmunzeln. Und es geht los mit dem kleinen Einmaleins der Kommunikation. Der Eisberg ist eine Methode, die schon Asbach uralt ist. Und in meiner Welt die am meisten verachtetste Methode, die es überhaupt gibt. Weil der Eisberg sagt ja aus, dass Fakten und Informationen, das sichtbare und das bewusste Verhalten oberhalb der Wasseroberfläche liegt. Und in der Eisbergbetrachtung oberhalb der Wasseroberfläche, also nur im Sichtbaren und Bewussten, ich weiß nicht, wie dir das geht, arbeiten sich die Menschen aneinander ab, ohne zu verstehen, dass der Grund der Gründe für das, was gerade um uns herum passiert, wirklich unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Viel, viel tiefer, dass wir getrieben sind von Stimmungen, von Gefühlen, von Wertvorstellungen, von Interpretationen, von eigenen Antrieben und natürlich auch von meiner inneren Haltung. Und dass meine innere Haltung gepaart mit Gefühlen, mit meinen Stimmungen, mit meinen Wertvorstellungen letzten Endes mein Verhalten bestimmen. Aber letzten Endes wird Verhalten immer nur nach sichtbar und bewusst beurteilt. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
Na, das ist ja auch das Professionelle. Gefühle haben wir auf der Arbeit nichts zu suchen.
Ach ja.
Die geben wir an der Haustür ab. Das ist einer der lustigsten und der größten Irrtümer, wenn man immer denkt, man ist auf der Arbeit eine komplett andere Person wie zu Hause.
Das stimmt, das höre ich auch ganz oft. Wenn ich die Riemann-Aufstellungen mache, ist immer, ja, aber Gabi oder Frau Peters-Küllinger, je nach Situation, wer meinen Sie denn jetzt? Meinen Sie mich privat oder meinen Sie mich beruflich? Wo ich dann immer sage, es gibt Sie nur einmal. Ne, Sie haben nur eine Seele und die ist nicht teilbar. Sie können nicht, wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, 50% ihrer Seele zu Hause lassen, weil das die private Seelenseite ist. Also wir sind schon ganzheitlich unterwegs. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte, sich da mal zu reflektieren an der Stelle, wie gehe ich eigentlich morgens zur Arbeit? Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, in welcher Form sich manche Menschen gar keine Gedanken, also wirklich null Gedanken darüber machen, dass sie ihre schlechte Laune mit einladen, ins Büro zu kommen. Also anstatt die morgens am Garderobenhaken ganz bewusst hängen zu lassen und den Ärger, den es vielleicht zu Hause gegeben hat, weil was auch immer nicht funktioniert hat, den auch tatsächlich zu Hause zu lassen, nehmen ja viele Menschen das einfach mit in die Firma und überziehen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, schlussendlich mit ihrer schlechten Laune und merken das noch nicht mal. Das finde ich noch das Kuriose an der Seite.
Es gibt Studien, die besagen, dass Führungskräfte, wenn sie die Abteilung wechseln, ihren Krankenstand mitnehmen.
Tja. Auch ein interessanter Aspekt.
Insofern lohnt sich das wirklich, sich einmal mit sich selber auseinanderzusetzen. Und auch schlechte Laune darf man gerne transparent machen und sagen, heute ist nicht mein optimaler Tag. Aber dann weiß man wenigstens auf seiner eigenen Landkarte, wo man sich befindet. Und alle anderen auch.
Auch, ganz genau. Nur es ist ja überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich habe heute nicht den allerstärksten Tag, weil die Nacht einfach wie auch immer war. Aber darüber zu sprechen ist schon mal ganz wichtig. Vor allen Dingen dann, wenn ich das Gefühl habe, ich selber bin gut aufgestellt und ich habe jemanden vor mir, der in einer solchen Stimmung sich gerade befindet, sich einfach klar zu machen, dass 9 von 10 Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen, wie sie auf andere wirken und das auch überhaupt nicht merken. Und damit gehen wir mit einem Riesenschritt in den großen blinden Fleck, in das Johari-Fenster, das sich ja unterteilt in 4 Felder, nämlich in die 4 Felder, dass ich mir klar machen darf, dass es einen Bereich der öffentlichen Aktivitäten gibt, den weißt du von mir, den weiß ich von mir, aber auch wir als Freundinnen haben einen Bereich des Privaten. Ich weiß von dir Dinge nichts, die gehen mich auch nichts an. Die haben weder in unserem professionellen noch in unserem freundschaftlichen Kontext was zu suchen. Und das ist natürlich in der Rolle am Arbeitsplatz genauso. Wir haben unbekannte Fähigkeiten und jetzt haben wir das, worüber ich gerade angefangen habe zu sprechen, der blinde Fleck. Ich finde es manchmal wirklich herrlich zu beobachten, mit welchen blinden Flecken Menschen 20, 30, 40, 50 Jahre und länger durch ihr Berufsleben eilen. Und wenn sie dann mal darauf angesprochen werden, das kommt ja in einem späteren Kapitel noch, wie gehen wir mit solchen blinden Flecken um, dann sagen, so wie sie mir oder so wie du mir das jetzt gerade beschreibst und das Bild, das du gerade in mir erzeugst, so hat mir das noch nie einer erklärt.
Und das finde ich so einen wichtigen Punkt. Es geht ja nicht darum, um richtig und falsch, sondern was ist eigentlich eine Führungsaufgabe?
Genau.
Und wenn die Mitarbeitenden damit beschäftigt sind, ständig die auszutarieren, wo der Chef, die Chefin gerade steht.
Können wir Ihnen das heute fragen? Können wir fragen, ob wir Urlaub bekommen oder was auch immer? Ja, genau.
Haben wir Reibungsverlust. Ne?
Ja.
Und wenn wir wollen, dass ein Team gut funktioniert, ist es eben das Beste, möglichst viele Reibungsverluste zu benennen oder rauszunehmen aus dem System.
Oder gleich von vornherein zu vermeiden, indem ich, um wieder zurückzukommen auf den Eisberg, mir vielleicht als Führungskraft, aber auch als Kollege, als Kollegin einfach mal die Mühe mache, zu erspüren, also ich sage ja immer, das ist ein bisschen wie eine Trüffelschweinausbildung, sich damit zu beschäftigen, so da mal reinzuriechen, wie ist mein Gegenüber eigentlich drauf, wie ist derjenige eigentlich gewickelt, um ihn dann im Zweifel auch tatsächlich genau darauf ansprechen zu können und ihn da abzuholen, wo er gerade ist, nicht nur oberhalb der Wasseroberfläche, sondern einfach auch mal zu fragen und zu sagen, sag mal, du hast einen schlechten Tag, kann ich etwas für dich tun? Oder kann ich dich irgendwie unterstützen? Also den Menschen wirklich bewusst auf diese Dinge auch anzusprechen, gar nicht im Sinne von aufmerksam machen, sondern im Sinne von Unterstützung anbieten.
Was denkst du, ist wichtiger, das Können oder das Wollen?
Das Wollen. Das Wollen. Also ich bin ja jemand, der gerne mit diesen Zahlen 9 von 10 spielt. Ich hatte es ja eben schon mal. Ich sage ja auch immer, als Personalberaterin werde ich ja häufig zu den ganz schlimmen Dingen gerufen, also wenn es dann wirklich um Trennung geht. Und ich sage immer, 9 von 10 Menschen können wir in den Arbeitsprozess zurückretten, zurückintegrieren. Und den wir dann prozentual verlieren, das sind in aller Regel diejenigen, die tatsächlich nicht wollen. Also ich kann einem Menschen fast alles beibringen. Natürlich muss das Intellekt mitspielen, das ist klar, aber grundsätzlich kann ich Dinge erstmal lernen. Aber wenn ich etwas nicht will, wenn ich bockig werde, wenn ich stur bin, wenn ich mich einfach exaltiere und ausflippe, weil ich bestimmte Sachen nicht gut finde, dann komme ich mit meinem Gegenüber nicht weiter. Und auch das ist ein blinder Fleck. Das merken viele Menschen überhaupt nicht, dass sie gerade versehentlich in ihrem Nichtwollen angekommen sind. Und wenn man ihnen das spiegelt oder wenn ich ihnen das spiegel, über diese Feedback-Methode Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, da kommen wir später auch noch mal genauer zu, jemandem wirklich mal zu zeigen, welche Wirkung er erzeugt, wenn er sich so verhält, wie er sich gerade verhält, dann ernte ich ganz, ganz häufig totales Erstaunen, weil meine innere Haltung ist, du bist aber okay. Für mich bist du in dieser Situation völlig in Ordnung. So, und all diejenigen, die mit mir schon mal gearbeitet haben, kennen deine wunderbare Folie, Transaktionsanalyse, innere Haltung, das Okay-Gitter, das wird ja immer gerne belächelt. Du hast es dann auch noch liebevoll ein bisschen auf die Schippe genommen. Und es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die gar nicht spüren, sondern das oft erst tatsächlich in der Auseinandersetzung mit sich selber merken, dass sie im Okay-Gitter, also bin ich okay, bist du okay, für sich nicht okay sind. Sie glauben es immer nur. Und in dem Moment, wo sie sich das erste Mal wirklich professionell und in Ruhe damit beschäftigen, merken sie, ich sage dazu immer, sie leben in einer Box. Living in a box. Und der Blick ist wie bei so einem Bernardiner Dackelblick von ganz unten nach ganz oben. Und dann schauen sie an anderen Menschen hoch und fangen die im Zweifel auch an zu vergöttern und sagen denen, also ein bisschen überzogen jetzt, sagen denen dann oder geben denen auch das Gefühl, alles, was du tust, ist gut und alles das, was ich tue, ist nicht so gut. Das ist eine Haltung, mit der laufen ganz viele Menschen, auch Führungskräfte, auch Top-Führungskräfte durch die Welt. Und wenn ich nicht auf der Okay-Ebene bin, wenn ich dir nicht das Gefühl gebe, sowohl als Kollegin als auch als Freundin, dass du okay bist, auch wenn du Fehler machst, dass es sich nur darum dreht, in der Sekunde zu beschreiben, was mich jetzt vielleicht gerade irritiert, gestört oder was auch immer hat, aber dich nicht gleich in Bausch und Bogen als Person runterzumachen, in Anführungsstrichen. Wenn du also fühlst, dass ich mich wirklich mit dir auseinandersetze, dann kommen wir auch in eine vernünftige Interaktion.
Das ist ja was wir nicht unbedingt gelernt haben von zu Hause. Ne? Wir machen jetzt hier kein Elternbashing, aber diese Dinge zu lernen, wie man sich selber okay findet und andere okay findet und auch so eine gewisse Gleichwertigkeit da drin lassen kann und gleichzeitig trotzdem als Führungskraft Ansagen zu machen, weil das bedeutet ja nicht, dass ich alles durchwinke, weil alle okay sind. das ist so ein bisschen die Krux des Ganzen. Da kommen wir ja nachher auch nochmal dahin, ne? Wie gehen wir mit Wahrnehmungen um?
Ja.
Auch wichtig fürs Feedback.
Unbedingt.
Ne? Weil wir hatten das vorhin auch, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Auch als Personalverantwortliche muss man eben manchmal auch kritische Gespräche führen,
ja,
die halt nicht vielleicht alle glücklich vom Tisch aufstehen lassen. Soll schon vorgekommen sein.
Das ist so.
Und genau. Eine Sache, die du immer so liebevoll sagst, die ich immer schmunzelnd zur Kenntnis nehme, ist, dein Kollege hat heute Morgen nicht das Ich ärgere dich Shampoo drauf gemacht.
Nee, genau. Genau. Die meisten Menschen, und damit sind wir wieder beim blinden Fleck, den meisten Menschen ist einfach nicht klar, dass die anderen Menschen auch jetzt wieder drastifiziert, übertrieben, damit unsere Hörenden, ein Bild dazu bekommen. Die haben das einfach, sie stehen morgens nicht unter der Dusche und sagen sich, so, heute ist Kollegin oder Kollege XY mal dran. Sondern diese Dinge passieren einfach. Und sie passieren, und wenn ich keine Rückmeldung gebe, dann merke ich das nicht. Und wenn ich zu Hause auch keine Rückmeldung bekomme, wenn man meine Macken und Marotten mir überall durchgehen lässt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann in einem zarten Alter von 45, 50, 55 und oder älter dann plötzlich eine Rückmeldung bekomme, die mir das Staunen ins Gesicht zaubert, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. Dass ich einfach sage, das habe ich ja noch nie gehört. Und dann kommt ja auch ganz häufig die Abwehrreaktion, das kann ja gar nicht sein. Ne, dann kommt das kritische Eltern-Ich, dann kommt ja die Transaktionsanalyse, geht ja gleich ein bisschen weiter. Kann ich mich ja auch gleich mal reflektieren, wie bin ich denn heute Morgen oder überhaupt heute am Tag gewickelt? Bin ich im Eltern-Ich, kritisch oder fürsorglich? Beides in der Führung nicht gut, hat da beides nichts, also es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich erstmal nichts zu suchen. Bin ich im Kindheits-Ich, habe ich heute Pippi Langstrumpf-Laune, ne, das Wetter ist schön, ach Janine, lass uns doch bei diesem wunderbaren Wetter mit diesem Podcast aufhören und uns nach draußen setzen und einen schönen Prosecco trinken. Ja, das wäre dann das freie Kind. Oder aber, und damit habe ich es ganz, ganz häufig zu tun, rebellische Kinder, also auch im Top-Management, habe ich ganz häufig die Haltung Rebellion, rebellisches Kind, ich will das nicht. Und dann kommt die Basta-Karte und dann hier passiert, was ich will und dann spielen wir über Macht. Oder aber, erlebe ich auch sehr häufig, das angepasste Kind zu sagen, ja, ich muss das ja machen, ansonsten, was denken meine Kollegen, was denkt mein Chef, was denkt mein Chefchef, was denkt mein Vorstand, was denkt mein Aufsichtsrat, was denkt die Welt von mir? So, sich da einfach auch mal Klarheit drüber zu verschaffen, in welcher inneren Haltung bin ich eigentlich unterwegs? Wie begegne ich den Menschen zum Thema ich okay, der andere okay? Und in welchem Bewusstseinszustand im Eltern-, Erwachsenen- oder Kindheits-Ich bin ich? Weil das Erwachsenen-Ich ist ja unser Computer. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, alle Menschen, die mit mir gearbeitet haben, kennen diesen Satz von mir, und ich werde geblitzt, dann ist der Führerschein weg. Für 4 Wochen. Außer ich habe einen sensationellen Fachanwalt für Verkehrsrecht am Start, der den Fehler im Polizeiapparat findet. Aber davon gehen wir jetzt ja erstmal nicht aus. Das heißt also, in der Führung ist es wichtig, mir klar zu machen, in welcher Haltung bin ich unterwegs im Erwachsenen-Ich? Bin ich überhaupt im Erwachsenen-Ich? Oder neige ich vielleicht auch dazu, ein bisschen rebellisch zu sein? Oder ein bisschen angepasst? Oder ein bisschen kritisch? Oder ein bisschen fürsorglich? Wenn wir das nachher mit dem Riemann-Kreuz kombinieren, werden wir sehr schnell erleben, dass Haltung und Verhalten durchaus zusammengehören. Nicht in der Selbstreflexion aus der Transaktionsanalyse und dem Johari-Fenster. Ja, durchaus mal ein Selbstbildnis entwerfen und mir mal klar machen, wie groß ist eigentlich mein Bereich meiner öffentlichen Aktivitäten. Das ist nämlich ein Schiebebahnhof zum blinden Fleck. Das heißt also, wenn ich mir wirklich angewöhne, mir Feedback zu holen, und wir kennen das aus unseren Gesprächen auch, wir sind nicht immer nur gemütlich miteinander, wir legen uns ja auch ab und zu mal die Karten. Und das finde ich auch sehr wichtig, nicht nur im professionellen Kontext, sondern auch im freundschaftlichen Kontext finde ich das sehr wichtig, weil nur so kann ja Entwicklung stattfinden. Also wenn ich mir so überlege, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir da so drauf waren und wo wir heute sind, dann kann ich sagen, dass wir auch im professionellen Kontext ja heute wirklich deshalb die zwei Zahnräder miteinander funktionieren, weil wir uns da auch aufeinander eingelassen haben zum Thema öffentliche Person und Feedback.
Genau, bevor ich jetzt ausschweife Richtung Feedback, ist es halt einfach so, dass es auch okay ist, wenn man in anderen Ich-Zuständen unterwegs ist. Jedoch gilt es eben zu bedenken, als Führungspersönlichkeit, was braucht mein Gegenüber, um optimal rund zu laufen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ich eine Idee davon habe, wo ich stehe, wie viel auch andere interpretieren, ne? was sie nicht über mich wissen.
Und wie oft stelle ich die Frage meinen Führungskräften, dass ich sage, haben sie sich schon mal oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob du überhaupt ernst genommen und respektiert wirst? Wie oft erlebe ich, dass Menschen hinter vorgehaltener Hand einfach über andere herziehen, lästern, sich lächerlich machen? Und das ist natürlich der Feind von professioneller Zusammenarbeit. Vor allen Dingen ist es der Feind von Vertrauen. Wir müssen ja nachher auch nochmal über vertrauensbildende Maßnahmen reden, weil die meisten Menschen haben gar keine grundsätzliche Idee davon, wie Vertrauen entsteht. Es wird sehr inflationär als Wort benutzt. Aber was es tatsächlich dann am Endeffekt bedeutet, was es für mich als Führungskraft bedeutet, wirklich als Vertrauensperson wahrgenommen zu werden und Vertrauen zu erzeugen. Wenn ich diese Frage stelle, bekomme ich in aller Regel auch erst einmal Schweigen als Antwort.
Auch das ist nicht gelernt, ne? Also
genau.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Warum Feedback? Weil viele, die kein Feedback geben und hintenrum reden, haben es nicht gelernt, Feedback zu geben. So, nicht gelernt, über ihre Wahrnehmung zu sprechen und dass es bei dem anderen richtig ankommt. Und Vertrauen macht ein Unternehmen einfach schneller. Und
unbedingt.
Deswegen lohnt sich auch Vertrauensarbeit, obwohl das vielleicht als weicher Faktor gehandhabt wird und vielleicht
Zeit als Zeitfresser auch genommen wird gerne, ne?
Ja. Und nicht messbar ist. Aber wir werden sehen, es lohnt sich.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sind wir bei dem Thema richtig Feedback geben. Wenn ich den Unterschied herausarbeiten soll zwischen Kritik und Feedback, dann frage ich meine Teilnehmenden immer, ob es für sie einen Unterschied gibt. Und die Antwort ist seit 30 Jahren die gleiche. Kritik ist harsch, Kritik ist böse, Kritik ist verletzend, Kritik ist persönlich. So, und wenn ich danach Feedback frage, Feedback ist positiv, Feedback ist Puderzucker, Feedback ist Schleife, Feedback ist Prosa in Rosa. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Also, ne, wenn wir uns das angucken, was ist Kritik, wie wird es wahrgenommen? Es wird so wahrgenommen, Eisberg ganz tief. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich als Person nicht gesehen. Ich fühle mich wie im wahrsten Sinne des Wortes das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und liege dann paduz auf der Straße und fühle mich auch nackt und ungeschützt und kann mit der Situation herzlich wenig anfangen. Dann deshalb, weil Kritik dann tatsächlich im Eisbergprinzip wirklich in die Stimmung und in mein Gefühl reinschlägt. Ich fühle mich als Mensch nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Das Okay-Gitter ist in der Schieflage, denn mein Gegenüber signalisiert mir ja, ich bin okay und du ganz offensichtlich nicht. Und wenn dann noch der Machtfaktor noch eine Rolle mitspielt und ich dann dir das auch noch sagen darf, weil ich bin ja deine Vorgesetzte und darf dir sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde, was du da gerade getan hast, dann kommt natürlich sehr schnell das Bild zustande und das Gefühl. Und Gefühle können niemals falsch sein. Es gibt keine falschen Gefühle. Sicherlich gibt es taktisch manipulative Menschen, aber in aller Regel merken wir das. Weil mein Gefühl von, ich bin verletzt, ich fühle mich gerade nackt und ich fühle mich nicht gesehen und ich fühle mich auch ungerecht behandelt, ist ja mal überhaupt nicht falsch. So, und damit ist verknüpft, dass Kritik immer etwas Schlechtes ist. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn ich jemanden zu einem positiven Kritikgespräch morgen früh um 8.30 Uhr in mein Büro einlade, mit welchem Herzklopfen kommt der? Wie war die Nacht? Wie schnell schlägt der Puls? Wie schnell klopft das Herz? Wie hoch ist der Adrenalinspiegel? Und wie lange wartet das Menschenkind, das mir dann gegenüber sitzt, vermutlich innerlich auf der äußersten Stuhlkante, angespannt wie ein Flitzebogen, darauf, dass das dicke Ende noch kommt? Wir sind es überhaupt nicht gewöhnt, Kritik in einem positiven Kontext zu sehen, sondern Kritik hat immer etwas Negatives. So. Und damit ist Feedback ein Surrogat geworden. Ein substituierendes Mittel für Kritik, um alles ein bisschen niedlicher zu machen, was natürlich Bullshit-Bingo ist. Ne? Feedback ist nichts anderes als, ich nehme meine Wahrnehmung in einer Situation, aber nicht über die Person, sondern nur in einer Situation. Ich beschreibe die Wirkung auf mich. Dir ist das Thema Wertschätzung dann, das ist das vierte W. Dir ist das Thema Wertschätzung noch ganz wichtig. Ich finde, das kann ich ausdrücken, das kann ich aber auch über meine Haltung. 2/3 bis 3/4 der Kommunikation ist nonverbal. Du merkst an meiner Haltung schon, ob ich dir mit Wertschätzung entgegenkomme oder mit Geringschätzung. Und dann kann ich einen Wunsch äußern. Und ich kann als Personalberaterin auch einen Top-Manager mit einem Wunsch belegen, der da heißt, wenn wir dieses Gespräch jetzt gleich beenden, dann würde ich mir wünschen, dass sie ihren Rücktritt einreichen. Ganz unaufgeregt. Und innerlich immer noch in der Haltung, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich bin dir nicht böse. Ich weiß nicht, ob du ein toller Mensch bist oder nicht, weil das liegt überhaupt nicht in meiner Rolle, das hier festzustellen. Und es liegt auch nicht in meiner Rolle, wie ein Richter im Straffall ein Urteil zu fällen. Das dürfen wir überhaupt gar nicht. Steht schon im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich kann mich ja nicht einfach hinstellen und kann sagen, du bist so und so. Das machen aber viele Menschen aus Versehen und deswegen ist Kritik so negativ angesehen.
Ich sag dir, warum mir die Wertschätzung, oder ich sag unseren Zuhörern, warum mir die Wertschätzung...
Mir darfst du das auch sagen.
Dir darfst du das auch sagen. Wertschätzung ist für mich immer noch ein messbarer Filter dafür, ob noch die Haltung stimmt. Mit Wertschätzung meine ich nämlich Folgendes. Ich tue meine Wirkung kund. Ich habe immer das Beispiel mit dem, jemand lässt mir vor der Nase die Tür zufallen. Zu sagen, so, ich habe gesehen, du bist vor mir gegangen, hast die Tür zufallen lassen. Ich hatte alles auf den Arm, das hat mich geärgert. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht gerade mit dem Kopf woanders warst. Gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass du dich einmal umdrehst und guckst. Die Wertschätzung besteht darin, dass ich dem anderen schaffe, noch einen guten Beweggrund zu unterstellen. Und wenn ich das nicht mehr schaffe...
Das ist das Thema Haltung bei mir.
Genau. Dann haben wir ein Problem. Ja. Weil dann ist es egal, was ich sage, es wird so rüberkommen, wie ich es meine.
Genau.
Und deswegen ist es so wichtig, auch schon frühzeitig Feedback zu geben, bevor das, na, wie du so schön sagst, das schon das Kind mit dem Brunnen schon zig Kilometer weiter Richtung Ausgang unterwegs ist. Und deswegen ist mir die Wertschätzung so wichtig. Kann ich dem anderen noch einen guten Beweggrund unterstellen?
Genau. Und da sind wir ja gar nicht so weit voneinander weg, sondern für mich, oder sind wir gar nicht weit voneinander weg, weil für mich ist es einfach das ganze Thema Haltung, dass ich mir erstmal bewusst mache, dass du für mich okay bist. Dass ich gar nicht das Recht habe, dich ins Nicht-Okay zu setzen. Ja, das geht ja schon zu Hause los mit dem Thema Wertschätzung. Ich werde ja häufig auch gefragt, das passiert ja nicht selten, dass jemand so sagt, ja, aber das müsste jetzt mal mein Mann oder meine Frau, mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin mal hören. Und wenn ich dann frage, ja, was denn? Naja, wenn ich dann sage, ja, aber Schatz, das ist doch nicht so schlimm, was du da jetzt gerade erlebt hast, wo ich dann immer gerne sage, naja, jetzt gehen Sie mal ins Okay-Gitter oder geh du mal ins Okay-Gitter zu deiner Beziehung, zu dem Menschen, der dir da gegenübersteht. Wenn du sagst, das ist nicht so schlimm, dann negierst du Gefühle deines Gegenübers. Dann gibst du aus Versehen zu verstehen, dass du das ja nicht so schlimm findest und dass du dir, liebevoll gemeint, anmaßt, zu wissen, was gut ist für diese Person. Das heißt, du machst diese Person gerade aus Versehen klein. Und jeder, der sich klein gemacht fühlt, wird auf irgendeine Art und Weise rebellisch, saust also ins Kindheits-Ich. Und dann wundern wir uns anschließend darüber, dass aus einer Situation, die im Grunde genommen gerade noch völlig unspektakulär war, ein riesen Krach entsteht innerhalb von Sekunden, einfach weil das Ganze kippt in Richtung, ich gebe dir das Gefühl, dass du dich über Dinge aufregst, die ich nicht wichtig finde. Die Botschaft lautet, du bist nicht wichtig. Und das ist den meisten Menschen, wie du schon sagst, so aus der Erziehung, aus dem Familienkontext, überhaupt nicht klar. Dass das mitschwingt, das ist auch gar nicht böse gemeint, das ist der blinde Fleck. Ich muss einfach aufpassen, dass wenn ich zu jemandem etwas sage, was ich anders finde als derjenige, dass ich immer bitte die Blickrichtung meines Gegenübers mit im Kopf habe, dass ich auf dem Stuhl des anderen sitze. Ansonsten wirklich sehr schnell anmaßend. Und das wollen die meisten Menschen jetzt erstmal nicht sein. Und jetzt kommt noch was, das ist ganz wichtig in diesem Kontext. Wir sind ja im kleinen Einmaleins der Kommunikation bei dem Thema innerer Haltung und meiner inneren Aufstellung. Und das ist die Unschuldsvermutung, das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass die Menschen aufstehen, um mich zu ärgern. Ich gehe davon aus, dass einfach Sachen passieren, die passiert sind, weil Menschen nicht nachgedacht haben. So, aber nicht, um mir persönlich zu schaden. Das kann sicherlich im Leben mal passieren. Ich denke aber, das ist die berühmte Ausnahme und nicht der generelle Fall.
Wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, dass das ausgenutzt wird, dass du dem anderen noch die Unschuldsvermutung unterstellst?
Naja, wenn ich mit dem Eisberg wirklich mit mir reflektorisch arbeite, merke ich das ja sehr schnell. Also wenn ich merke, dass mir jemand nach dem Mund redet oder wenn ich merke, dass jemand von mir etwas möchte über Schmeicheleien, meldet sich mein Gefühl, mein gesunder Menschenverstand, über den ich auch gerne und viel spreche, sofort. Das passiert mir relativ selten und das passiert den meisten Menschen relativ selten. Das hat gar nichts mit mir zu tun, die sich tatsächlich damit beschäftigen, wie sie innerlich gewickelt sind, wie sie aufgestellt sind. Dass sie einfach merken, da ist jemand gerade nicht ehrlich. Also ich sag mal, wenn es eine Inkongruenz gibt zwischen Blickkontakt und Lächeln. Ja, genau. Danke dir. Was alle jetzt gerade nicht sehen konnten, ich bekam gerade so einmal einen breiten Zähnemund, ne, und die Augen waren einfach überhaupt nicht davon betroffen. So. Das Thema Authentizität ist ja in diesem Zusammenhang ein nicht zu verachtender Faktor. Authentizität bedeutet ja nichts anderes, als dass ich mir selber darüber bewusst bin, wer bin ich? Und liebevoll, ne, wie viele, für alle, die das Buch nicht gelesen haben, ist ja auch schon ein paar Tage älter. Also, wer bin ich? Bewusstsein. Habe ich eine Konsequenz? Bin ich aufrichtig und ehrlich mir gegenüber? So, wenn ich aufrichtig und ehrlich bin, dann muss ich sagen, also ich mit meinen hohen Wechseltendenzen bin nun mal nicht die Koryphäe in dritte Stelle hinterm Komma. Da gehen mir Sachen durch. Ich bin auch für Astrophysik nicht gemacht. Das schafft mein Kopf nicht, das kann mein Kopf nicht. Sich darüber also Bewusstsein zu verschaffen und sich darüber klar zu sein, ich gebe nicht vor, etwas zu sein, was ich nicht bin, sondern ich bin so, wie ich bin, finde ich mich okay. Ich kann mich für meine Fehler, die ich mache, entschuldigen, auch von Herzen entschuldigen, weil ich weiß, dass ich jeden Tag Fehler mache. Und ich kann dann im Umgang mit anderen Menschen denen auch die Wertschätzung über die innere Haltung mitgeben in ihrer Authentizität, dass ich sie akzeptiere, wie sie erstmal sind, egal ob sie mir passen oder nicht. Ich muss ja nicht mit jedem befreundet sein. Das tut ja nicht nötig. Beantwortet das deine Frage?
Ja. Und gleichzeitig ist es mir immer wichtig, auch unseren Zuhörern zu sagen, es ist so, dass wir genauso unsere Triggerpunkte haben.
Ja, klar.
Und weil wir sind beide kommunikationsstark, deswegen bedeutet das aber nicht, dass wir uns noch nie mit anderen Menschen in die Haare gekriegt haben.
Natürlich nicht.
So. Das wäre dann auch ein blinder Fleck, wenn wir das und der authentischen, dem authentischen nicht zuträglich.
Das stimmt, aber wenn ich das weiß, also da gehen wir nachher nochmal stärker drauf ein, wenn wir uns mit dem Riemann-Kreuz beschäftigen. Also ich bleib mal bei mir. Du hast diese Triggerpunkte ja genauso. Wenn mir zum Beispiel jemand kommt und mir meine Kompetenz abspricht und das in einer Art und Weise, die abfällig ist, die hämisch ist, die böswillig ist, dann reagiere ich darauf. Das tue ich in der Tat. Wenn mir aber jemand zum Beispiel meine Kompetenz abspricht und ich merke, ich habe da einen Menschen, der ist einfach grenzenlos fröhlich naiv. Der denkt sich da überhaupt nichts bei. Der jagt einen Satz nach dem anderen raus und dann kann ich natürlich die Bratpfanne rausholen und kann in den Return gehen. Und dann ist dieser Mensch an die Wand geklatscht. Ich kann es aber auch lassen, sondern ich kann ihn auch mitnehmen. Ich kann ihn einhaken und kann mir klar machen, in seinem Eisberg spürt er gerade gar nicht, was er da im Zweifel wirklich gerade losgelassen hat und damit unter Umständen auch ein paar Molotow-Cocktails gesetzt hat, die er versehentlich zündet, die ich dann unter Umständen liebevoll wieder einsammle und sie entsorge und dafür sorge, dass sie nicht detonieren. Also die Haltung, die Absicht dahinter ist wichtig.
Das war ein schönes Beispiel für die Unschuldsvermutung, ne? Wenn man merkt, so, das wird jetzt hier echt dünn, das Eis. Ich habe das auch. Ich habe das, wenn jemand mir sagt, was er tut und was er macht und wie toll er denn ist und sich nicht an seinen eigenen Maßstäben messen lässt, ist ja, das genau. Bei mir das 5, 4, 3, 2, 1, Wumms.
Ja. Ja, genau. Ne, so. Und deswegen ist für mich auch das höchste Gut in der Führung und in der professionellen Zusammenarbeit. Also wir reden ja, wir sprechen diesen Podcast ja nicht nur für Führungskräfte mit disziplinarischer Führung, sondern für all die Menschen, die sich ja entweder in Interimssituationen befinden oder aber in der Fachverantwortung, in der Projektverantwortung ohne disziplinarische Verantwortung dahinter, weil das ist ja im Grunde die kaiserliche Königsdisziplin oder die königliche Kaiserdisziplin. Das kann man sich jetzt aussuchen, weil wenn ich eine Gruppe von Menschen anleiten soll und hab die Fachverantwortung für eine solche Gruppe von Menschen, ohne dass ich die disziplinarische Verantwortung habe, dann ist das ja nochmal ein viel, viel höheres Gut und viel höher anzusiedeln, wenn dieser jemand es schafft, aus dieser Gruppe Menschen ein Team zu machen, das harmoniert und gerne miteinander arbeitet und sich freut, zur Arbeit zu kommen. Das ist ein ganz anderer Wert. Das wird auch ganz häufig aus meinem Erleben heraus viel zu wenig wertgeschätzt, wie viel Arbeit Fachverantwortliche und Projektleiter in den Organisationen leisten, die keine disziplinarische Verantwortung haben, die nur mit ihrer Kraft Personen und ihrer Persönlichkeit und ihrer Authentizität und ihren persönlichen Eigenschaften und ihrer persönlichen Vorbildfunktion dafür sorgen können, dass Arbeiten Spaß macht. Weil steht ja nirgends geschrieben, dass Arbeiten keinen Spaß machen darf.
Wir können es uns auch nicht leisten, dass Arbeit keinen Spaß macht.
Das stimmt.
So, wir fassen zusammen. Wenn ihr bis hierhin oder Sie bis hierhin zugehört haben, haben wir etwas darüber gelernt, dass wir alle blinde Flecken haben und dass es sogar ein Modell gibt, das das beschreibt, nämlich das Johari-Modell. Wir haben festgestellt, dass wir alle unterschiedlich in der Welt sind. Manchmal sind wir im Erwachsenen-Ich, manchmal neigen wir dazu, doch einmal kurz ins Eltern-Ich.
Oder rebellisch zu werden.
Und rebellisch zu sich, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wichtig ist zu wissen, dass es sich lohnt, eine Haltung zu wahren, die sagt, dass man selber okay ist und der andere auch. Das zeigt sich häufig dann in dem Feedback, wenn wir das schaffen, neben der Wirkung, die etwas auf uns hat und dem Wunsch, wie es dann anders zu sein hat, es auch schaffen, das noch in einer wertschätzenden Haltung zu präsentieren. Aber weil wir es nicht gelernt haben, können wir uns jetzt nochmal in der nächsten Folge damit beschäftigen, inwiefern die Wahrnehmung einen Einfluss darauf hat, dass wir es schaffen, ein Feedback zu geben und uns nicht mit der Wahrnehmung von den anderen und unserer eigenen zu streiten.